Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Umsatzrückgänge, Insolvenzen und Abwanderung. Die deutsche Wirtschaft ist erkrankt und eine schnelle Erholung ist erst einmal nicht in Sicht. Das geht aus der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose führender Wirtschaftsforschungsinstitute hervor. Jeweils im Frühjahr und im Herbst legen sie ein Gutachten vor und vor wenigen Tagen, da war es wieder soweit. Das Ergebnis macht nicht gerade Mut. Es werden eine ganze Reihe Probleme beschrieben und es gibt auch klare Forderungen an die Politik. Über all das spreche ich jetzt mit dem Ökonomen Dr. Stefan Kotz, Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Kotz, das IFW Kiel und Sie selbst, Sie waren an der Erstellung der Gemeinschaftsdiagnose beteiligt. Zunächst einmal, wie kommt solch ein Papier zustande? Welche Daten und Faktoren werden einberechnet und wer ist da involviert?
Die Gemeinschaftsdiagnose bindet die 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland 2-mal im Jahr zusammen. Dort werden die verschiedenen Hausprognosen nochmal so miteinander abgestimmt, dass am Ende eine Gemeinschaftsprognose dabei herauskommt. Und dabei fließen natürlich all die Indikatoren ein, die auch die Institute in ihren jeweiligen eigenen Prognosen berücksichtigen. Das sind hunderte von Indikatoren, mit der man sich versucht, einen Reim auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu machen.
Und jetzt wurde in der aktuell vorgestellten Diagnose gesagt, Deutschlands Bruttoinlandsprodukt wird im laufenden Jahr um nur 0,1% wachsen. Im Herbst, da waren Sie noch von deutlich mehr ausgegangen. Warum mussten Sie diese Zahlen nun nach unten korrigieren?
Es gibt eine ganze Reihe an Gründen, die uns dazu geführt haben. Zum einen ist ja kurz nachdem wir das Herbstgutachten veröffentlicht hatten, die Bundesregierung hierzulande zerbrochen. Das hat jetzt rein technisch mit der vorläufigen Haushaltsführung auch erstmal nochmal einen kleinen Dämpfer versetzt. Was uns aktuell natürlich besonders umtreibt, ist das außenwirtschaftliche Störfeuer, was von den USA ausgeht. Das wird im laufenden Jahr die wirtschaftliche Entwicklung dämpfen. Und zusätzlich müssen wir natürlich sagen, es haben sich auch viele Frühindikatoren nochmals deutlich schlechter entwickelt, als wir das im Herbst erwartet hatten. Dazu muss man wissen, die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland hat 2 Ursachen. Das eine ist die konjunkturelle Schwäche und das andere sind die strukturellen Schwierigkeiten, die wir haben. Und für Letztere ist eben sehr schwer, zeitnah zu identifizieren, wie sehr sie die wirtschaftliche Stärke in Deutschland beeinflussen. Es ist offenbar noch mal etwas gravierender gewesen, als wir das im Herbst, wo wir ja auch schon auf die Strukturprobleme hingewiesen hatten, in unserer Diagnose berücksichtigen konnten.
Nun kenne ich das aus den vergangenen Jahren, dass etwa Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ebenfalls erst von einem Wirtschaftswachstum gesprochen hatte. Und dann sind wir erneut in die Rezession gerutscht. Besteht diese Gefahr auch für 2025?
Ja klar, also de facto sind wir ja auch noch in der Rezession. Rezession, damit meinen wir, die gesamtwirtschaftliche Leistung entspricht nicht dem, was man bei Normalauslastung auf die Straße bringen kann. Wir sind deutlich darunter. Und die Auslastung geht tendenziell noch weiter zurück. Derzeit stagnieren wir eher, was die Kapazitätsauslastung angeht. Es ist hauchdünn, was wir für das laufende Jahr an Zuwächsen erwarten. Das ist im Verlauf dann etwas stärker, als es diese jahresdurchschnittliche Zahl transportiert. Aber dennoch bei so schmalen Zuwachsraten 0,1%, das sind auch Negativwerte natürlich im Bereich der Unsicherheitsmargen enthalten. Das ist aber am Ende des Tages jetzt auch nicht die entscheidende Botschaft. Also ob wir mit 0,1% zulegen oder um 0,1% weiter schrumpfen, das ist jetzt ja keine andere Welt. Die Botschaft ist so oder so besorgniserregend. Wir haben derzeit kaum noch ökonomische Dynamik im Land. Und unsere Empfehlung an die Bundesregierung ist ja deshalb auch, insbesondere bei den strukturellen Faktoren zu entsprechenden Reformen zu kommen.
Lassen Sie uns auf verschiedene Faktoren jetzt zu sprechen kommen. Beginnen wir mal mit dem Außenpolitischen. Welche Rolle spielen die von den USA verhängten Sonderzölle für Ihre Wirtschaftsdiagnose? Aktuell sind diese ja pausiert, können aber wieder in Kraft treten. Mit welchen Auswirkungen?
Also rein von den Handelseffekten, die daher rühren, dass wir weltwirtschaftlich unproduktiver werden, wenn wir uns alle hinter die eigenen Landesgrenzen stärker zurückziehen, sind die Effekte schon messbar, aber noch beherrschbar. Also wir gehen davon aus, dass diese erste Welle der Trumpschen Zollankündigungen, das waren die 25%, insbesondere auf Kfz und Stahl, Aluminium und Ähnliches, dass das alleine die Wirtschaftsleistung hierzulande um 0,1% dämpfen würde, und zwar im laufenden Jahr wie auch im kommenden Jahr. Das ist jetzt natürlich noch kein wirklicher Gamechanger. Das, was danach kam, ist natürlich eine völlig andere Welt. Und dieses Stop and Go, diese Chaostage, die wir derzeit in Washington erleben, die führen ja über die reinen Handelsströme und die Behinderung von Handelsströmen zunächst erstmal zu einer massiven Verunsicherung aller Akteure und dementsprechend zu dem, was wir Attentismus nennen, also erstmal gar nichts zu machen, bis sich die Lage wieder etwas klarer abzeichnet. Derzeit ist alles ziemlich unsicher, und diese Unsicherheit dürfte am stärksten jetzt auch die wirtschaftliche Aktivität negativ beeinflussen.
Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD, da heißt es, man wolle der deutschen Wirtschaft wieder Kraft verleihen. Eine Reihe von Maßnahmen und Investitionen sind dort geplant. Hat der Vertrag, so wie er jetzt aussieht, das Potenzial zu einem neuen Aufschwung, einem Wirtschaftswunder 2.0?
Nein, also ein Wirtschaftswunder wird es mit Sicherheit nicht werden. Ich erkenne im Koalitionsvertrag durchaus Ansätze, dass man erkannt hat, wo wichtige Problemfelder liegen. Das ist insbesondere der Bereich der Regulierung und Bürokratisierung, der hier erkannt wird. Und wenn man da den Koalitionsvertrag ernst nimmt, kann man sich davon erhoffen, dass in diesem Bereich Fortschritte gemacht werden. Leider ist es aber auch so, dass es in vielen anderen Bereichen Leerstellen gibt. Und das betrifft insbesondere den Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Dort hat man sich nur darauf verständigt, neue Kommissionen einzuberufen, wobei der Befund ja längst klar ist. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Problem, unpopuläre politische Maßnahmen jetzt auch ins Werk zu setzen. Und der andere große Bereich ist die Energieversorgung. Hier wird mehr oder weniger gesagt, dass man die bisherige Politik fortsetzen möchte, indem man nämlich die negativen Folgen der Energiewende, die Verteuerung von Energie hierzulande, durch Subventionen zugleistert. Das ist keine tragfähige Politik, sondern hier müsste man dafür sorgen, dass die Produktionskosten für Energie, und die sind jetzt systemisch zu verstehen, also nicht nur die reinen Erzeugungskosten, sondern auch die gesamten Kosten für die Energieinfrastruktur, dass die sinken können. Und da liest man leider im Gutachten sehr, sehr wenig. Ein Wort noch zu den fiskalischen Spielräumen, die man sich jetzt erschlossen hat. Die können natürlich erstmal die wirtschaftliche Aktivität hier anregen, einfach dadurch, dass wir in der Unterauslastung sind. Das gibt immer etwas Spielräume für expansive Finanzpolitik. Aber hier zwei Warnungen. Zum einen dürften wir schon mit diesem vergleichsweise moderaten Zuwachsraten, die wir jetzt prognostiziert haben, schon am Ende des kommenden Jahres wieder bei Normalauslastung angekommen sein, und dann erlauben uns derzeit die Produktionsmöglichkeiten nur noch ein Wachstum von etwa 0,3%, wenn wir nicht in die Überauslastung geraten wollen, was wiederum stabilitätspolitisch problematisch wäre. Und zum anderen müssen wir sehen, dass das, wo jetzt verstärkt staatliche Gelder eingesetzt werden sollen, also im Bereich der Verteidigung und auch der Infrastruktur, jeweils zwei Wirtschaftsbereiche adressiert werden, die zum einen relativ klein sind und zum anderen auch schon gut ausgelastet sind. Das heißt, man muss dann hier darauf achten, dass man nicht einfach nur staatliches Geld auf das Problem wirft, sondern dass man hier Maß hält und die staatlichen Aufträge nur in dem Maße ausweitet, wie auch die Produktionskapazitäten gewachsen sind.
Also mit anderen Worten, die von der Regierung angekündigten Sonderschulden in Höhe von hunderten Milliarden Euro, die führen nicht zwangsweise zu einem Wirtschaftswachstum.
Nein, ich sag mal so, es hätte Alternativen gegeben zu diesen erheblich ausgeweiteten Verschuldungsspielräumen. Aber das Positive an der Entscheidung ist, dass hier mittelfristig das Signal gesetzt wird, dass es sich lohnt, in den Kapazitätsaufbau zu investieren, sowohl was den Verteidigungsbereich angeht, was auch den Tiefbaubereich angeht. Von daher ist das schon vernünftig. Man hätte das aber auch mit anderen Finanzierungsinstrumenten sicherstellen können. Aber ganz wichtig, man muss die staatlichen Mehrausgaben im Einklang mit den realwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten ausweichen. Sonst verpufft das Ganze nur inflationär. Und zum anderen muss man sich dabei im Klaren sein, wir haben das im Gutachten auch aufgezeigt, dass wir hier mit diesen Verschuldungsspielräumen nur die Verteilungskonflikte abermals vertagen, aber nicht die wirklichen realwirtschaftlichen Knappheiten. Wir haben dort im Gutachten gezeigt, dass wir dann ab 2037, wenn also auch das Sondervermögen Infrastruktur dann aufgebraucht sein wird, dass dann die dann noch strukturelle Verschuldungsmöglichkeit für den Gesamtstaat in Deutschland gerade mal ausreichen, um die dann höheren Zinslasten zu bedienen. Das heißt, die Spielräume, die man sich jetzt geschaffen hat, gehen dann zulasten künftiger Legislaturperioden und behindern damit die Entscheidungsfreiheit zukünftiger Parlamente.
Als ein Wachstumshemmnis wird auch immer wieder die Bürokratie in Deutschland genannt, wobei das ja immer ein recht kryptisches Wort ist mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Lässt sich der Schaden durch Bürokratie auch in Zahlen messen?
Es gibt dazu Ansätze. Der größte Schaden tritt ja dadurch ein, dass bestimmte ökonomische Aktivität unterdrückt wird, also erst gar nicht mehr stattfindet und deshalb eben auch keine Wertschöpfung entsteht. Und es gibt Schätzungen aus dem IFO-Institut aus jüngerer Zeit, die dazu gekommen sind, dass wir, wenn wir unsere bürokratischen Lasten und unsere Regulierungslasten etwa auf das schwedische Niveau drosseln würden, wir einen einmaligen Produktivitätseffekt von bis zu 5% der Wirtschaftsleistung damit erzielen könnten. Das ist natürlich schon eine beachtliche Zahl. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das macht aber mal plausibel oder gibt einem mal eine Größenordnung an darüber, was uns tatsächlich diese bürokratischen Lasten kosten. Das, was man sonst immer kennt, so Bürokratiekostenindex und ähnliche Maße, die zeigen ja nur auf, wie viel bürokratische Arbeit eingesetzt werden muss, um die ganzen Auflagen, Berichtswesen, Berichtspflichten und Ähnliches zu erfüllen, die aber begleitend sind zu der ökonomischen Aktivität, die dann noch stattfindet. Viel wichtiger ist eben die ökonomische Aktivität, die hierzulande gar nicht mehr vorkommt, weil die Regulierung es einfach unattraktiv macht.
Für 2026, da hat Ihre Gemeinschaftsprognose nun ein Plus des BIP von 1,3% prognostiziert. Was setzt das politisch voraus? Es gibt ja auch Ökonomen, die da weniger optimistisch sind.
Also wir haben hier schon die Status Quo-Prognose unterstellt, dass also auch was die angebotspolitischen Rahmenbedingungen angeht, sich nicht allzu viel ändern wird. Und aus dem jetzigen Koalitionsvertrag sehen wir da uns auch weitgehend bestätigt, wenn noch im Bereich der Deregulierung, der Entbürokratisierung jetzt schnell viel auf den Weg gebracht würde, dann kann man sich da sogar noch etwas mehr vorstellen. Bei diesen 1,3% müssen wir leider auch berücksichtigen, das sind 0,3% der höheren Zahl an Arbeitstagen im Jahr 2026 geschuldet. Wenn wir die abziehen, bleibt auch nur noch 1% übrig. Also die Zuwächse, die Expansion der Wirtschaftsleistung hierzulande, da wachsen die Bäume leider nicht in den Himmel.
Abschließend, Herr Kurz, Sie haben vorhin gesagt, ein Weiter-so dürfe es in der Politik eigentlich nicht mehr geben, auch beim Thema Energie und in verschiedenen Bereichen. Ich höre da aber heraus, dass auch die Wirtschaftspolitik des grün geführten Wirtschaftsministeriums im Endeffekt ein Wachstumshemmnis gewesen ist.
Ja, also die Dekarbonisierung ist generell erstmal ein Wachstumsdämpfer. Darüber muss man sich im Klaren sein. Es werden jetzt mehr Ressourcen aufgewendet werden müssen, um am Ende dieselbe Energie zu erzeugen, die vorher mit weniger Ressourceneinsatz erzeugt werden muss. Wenn man aufgrund der Dekarbonisierungseffekte das trotzdem durchführen möchte, kann man das machen. Aber es muss einem darüber im Klaren sein, da sind keine doppelten Dividenden mit zu verdienen. Die Dividende, die man dabei verdient, ist, es gibt weniger CO2-Emissionen. Das muss einem dann die höheren Kosten wert sein. Es ist aber vollkommen verfehlt anzunehmen, dass dadurch jetzt auch noch ein Wachstumsschub eintreten würde. Ganz im Gegenteil, es wirkt wachstumsdämpfend, weil wir die Ressourcen, die wir jetzt vermehrt für die Energieproduktion brauchen, dann ja nicht für andere Bereiche einsetzen können. Das heißt, die mit der Dekarbonisierung betrauten Wirtschaftsbereiche, die wachsen natürlich stärker, aber eben auf Kosten anderer. Und wenn wir einen Strich drunter machen, ist der Saldo negativ. Und das ist meines Erachtens auch eine der großen Enttäuschungen neben dem Aufschieben der Reformen für die sozialen Sicherungssysteme, dass man bei der Energiepolitik praktisch keine neuen Akzente in diesem Koalitionsvertrag erkennt gegenüber dem, was bislang schon die Energiepolitik hierzulande in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hatte.
Sagt Dr. Stefan Kotz, Leiter des Prognosezentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft, und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.